hören auf die Worte des Herrn Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 5 bis 27. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sprach er: Was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Sie fragten ihn aber und sprachen: Meister, wann wird denn dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Da sprach er: Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es, und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nun nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen: Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Herr Jesus, es sind deine Worte und wir bitten dich, dass du uns nun die Herzen auftust, dass wir sie recht verstehen und hören und dass wir auf dein Kommen vorbereitet werden. Amen. Ja, unser heutiger Predigttext ist eine der beiden Endzeitreden Jesu. Der Herr hat sie vor 2000 Jahren zu seinen Jüngern geredet. Es war die letzte Rede vor seiner Kreuzigung. Schon damals wollte er sie auf die Zukunft vorbereiten. Das war ihm sehr wichtig. Die Beschäftigung mit der sogenannten Endzeit oder theologisch Eschatologie genannt, ist unter manchen Gläubigen verpönt. Man denkt dabei an Weltuntergangshysterie, an abgedrehte Endzeitsekten, an fragwürdige Zukunftsspekulationen oder endlosen Meinungsstreit über theologische Endzeitmodelle. Aber das alles war sicher nicht die Absicht unseres Herrn Jesus. Ich befürchte, dass es der Feind geschafft hat, uns diesen Teil von Gottes Wort zu rauben. Wir finden in der Bibel nichts von solchen Zerrbildern. Also was heißt Endzeit eigentlich nach der Bibel? Dieser Ausdruck, die Zeit des Endes, die kommt vor allem beim Propheten Daniel vor. Die Prophetien Daniels sind aus meiner Sicht der Schlüssel zum Verständnis für die gesamte Prophetie in Bezug auf die Endzeit. Deshalb zuerst ein kurzer Rückblick auf Daniel zum besseren Verständnis. Die Prophetien Daniels beginnen, wie wir in der Schriftlesung gehört haben, mit dem Traum des Königs Nebukadnezar von den vier Weltreichen, die Daniel dann auslegt durch Gottes Offenbarung. Und Daniel sagt dann in seiner Auslegung in Kapitel 2, Vers 28, dass Gott dem König Nebukadnezar mit dem Traum hat wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Also Gott hat durch diesen Traum schon den Verlauf der ganzen Weltgeschichte vorhergesagt. Und damit ist auch klar, was mit Endzeit nach der Bibel gemeint ist. Gott führt die gesamte Weltgeschichte zu einem von ihm bestimmten Ziel. Und dieses Ziel, das ist nicht Weltuntergang, sondern das ist die Wiederkunft Jesu als König und sein Friedensreich auf der Erde. Das ist das ewige Königreich des Messias, das Gott vom Himmel her aufrichten wird und das alle bisherigen Reiche dieser Welt zerschmettern wird. So Daniel. Das ist Gottes Endziel für diese Welt. Also wenn ich den Daniel richtig verstehe, dann hat die sogenannte Endzeit bereits mit dem babylonischen Weltreich begonnen. Also leben wir schon ziemlich lange in der Endzeit. Und ich denke, als Kinder Gottes sollte uns das durchaus interessieren. Meine Empfehlung an alle Endzeitgeschädigten lautet daher, geht zurück zur Bibel. Diese ganzen Meinungen der Menschen und diese ganzen gelehrten Bücher und diese Zerrbilder, packt das alles mal auf die Seite und lest die Originaltexte in der Bibel. Lest sie aufrichtig, lest sie mit einem betenden und offenen Herzen und dann sorgt der Heilige Geist schon für das richtige Verständnis. In dieser Rede Jesu im Lukas-Evangelium geht es nun vor allem um die Zukunft Israels nach der Himmelfahrt Jesu und die Zeit der Gemeinde bis zu seiner Wiederkunft als König in Herrlichkeit. Und jetzt schauen wir mal die Situation, in die er da hineingesprochen hat. Als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sprach er diese Worte. Israel lebte damals unter römischer Herrschaft. Trotz der römischen Fremdherrschaft war es eine Zeit des Wohlstands und des Friedens. Das Römische Reich sorgte für stabile gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse. Es war auch tolerant gegenüber den Religionen der unterworfenen Völker. Es respektierte auch die jüdische Gottesverehrung. Das mit dem Kaiserkult, das kam erst später. In Juda hatte zuvor der jüdische König von Roms Gnaden Herodes der Große regiert. Und er hat ganz viele eindrucksvolle Prachtbauten errichten lassen. Und da hat er auch den zweiten Tempel in Jerusalem erneuert. Er hat ihn baulich erheblich erweitert und verschönert. Die Westmauer, da wo die Juden heute beten mit diesen großen Quadersteinen, ja, zur Erweiterung des Tempelplatzes, das stammt auch von ihm. Und so war man mächtig stolz auf den Tempel, die Opfer, die Gottesdienste darin. Die Außenwirkung stimmte und der religiöse Betrieb lief auch wie geschmiert. Auch die Jünger konnten sich dieser Faszination nicht ganz entziehen. Und nun sagt der Herr in dieser Situation, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Also dieses großartige religiöse Zentrum, was ihr da seht, das kommt alles weg. Was für ein Schock. Man lebte doch in ruhigen Zeiten und man dachte, ja, es geht doch immer so weiter. Aber es war Selbsttäuschung. Man war nicht vorbereitet auf veränderte Zeiten. Und mein Eindruck ist, dass es heute ganz ähnlich ist. Diese Reden Jesu werden unter Gläubigen wenig beachtet, ähnlich wie auch die Offenbarung. Aber die Zeit der Wiederkunft Jesu ist sehr nahe. Diese prophetischen Worte sollten eigentlich auf allen Kanzeln gepredigt werden. Ich fürchte auch, dass die meisten Christen nicht vorbereitet sind auf veränderte Zeiten. Sie sehen die Zeiten, die Zeichen der Wiederkunft Jesu nicht. Und jetzt will uns der Herr nicht etwa Angst machen vor der Zukunft, sondern uns vorbereiten auf veränderte Zeiten, damit wir uns nicht fürchten, wenn das geschieht. Sie fragten ihn aber und sprachen: Meister, wann wird denn dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Die Frage ist verständlich und berechtigt. Denn Israel hatte von Gott immer Zeichen bekommen, wenn er am Wirken war. Und die Zerstörung des Tempels, das wäre ein so einschneidendes Ereignis, das für die Juden unbedingt ein Zeichen notwendig war. Und jetzt spricht der Herr zunächst nicht über die Zerstörung des Tempels. Wenn wir jetzt mal den Kontext der ganzen Rede betrachten, springt er jetzt zuerst zeitlich gesehen zu den Ereignissen, die den Vorlauf der letzten Phase vor seinem Kommen bilden. Also den Zeichen und Gerichten der schlimmsten Letztzeit, die dann in Vers 25 beginnt, also am Schluss. Jetzt nennt der Herr drei Zeichen der Endzeit. Da sprach er: Habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nun nicht nach. Also das erste Zeichen der Endzeit ist die Verführung. Und tatsächlich ist es auch die Verführung, die immer mehr zunimmt. Das ist die größte Gefahr der Endzeit. Es treten falsche Messiasse auf, selbsternannte Heilsbringer. Und die binden Menschen immer an ihre Person. Die reden in Ich-Form. Ich bin der Gesalbte des Herrn. Die reden von Gott und Jesus. Sie schüren Katastrophenhysterie und übertriebene Naherwartung, auch mit Datumsberechnungen verbunden. Aber die Verführung findet ja nicht nur auf religiösem Gebiet statt, mit Endzeitsekten. Es gibt genauso politische Ideologien, die nichts anderes als säkulare Endzeitreligionen sind. Und die haben Hochkonjunktur. Ihre säkularen Glaubenssätze werden mit permanenter Propaganda und ständigen Wiederholungen in die Köpfe gehämmert. Die sagen auch: Die Zeit ist nahe, es wird was ganz Schreckliches passieren. Ändert euer Leben oder euer Untergang ist nah. Nur die große Transformation unserer Lebens- und Wirtschaftsweise kann unser Leben retten. Gebt uns euer Geld und die Macht dazu und dann führen wir euch schon ins Paradies. Und dabei spalten sie die Gesellschaft, indem sie zwischen ihren Anhängern und den Verweigerern polarisieren. Und wenn so eine Gesellschaft mal gespalten ist und von Angst durchseucht, und dann wächst die Gefahr, dass sich die Menschen auf einen Anführer hin ausrichten. Und in diesem Zustand können sie überall hingelenkt werden. Sie werden dieser Person folgen, egal wie man sie anlügt. Und so funktioniert die endzeitliche Verführung. Mit Lügen und Angst führt man die Menschen in die Irre. Weg von Jesus, weg vom Evangelium, weg vom ewigen Heil. Ein wahrer Diener Gottes, der wird immer sagen: Wende dich zu Jesus, nur in ihm ist das Heil. Ja, er ist es, nicht ich bin's. Er wird die Menschen nur an Jesus und nicht an sich selber binden. Ja, was ist das Gegenmittel gegen die Verführung? Der Herr sagt: Seht zu, macht die Augen auf, seid wachsam. Ja, das ist ein Befehl, prüft die Geister. Ich kann es nur immer wieder sagen: Lasst euer ganzes Denken durch die Worte der Bibel prägen. Je mehr ihr euer Denken an Gottes Wahrheit bindet, konsequent, desto unempfänglicher werdet ihr für die Lüge. Nur so können wir der Verführung widerstehen. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Das zweite Zeichen: Wir hören von Kriegen und Unruhen. Also es geht jetzt nicht ums Miterleben, nur ums Hören. Und das haben wir ja heute. Wir sind ja in einem Medienzeitalter. wo wir Tag und Nacht mit Schreckensnachrichten bombardiert werden. Und die Menschen geraten in Furcht und denken, ja, die Welt geht unter. Aber der Herr sagt dazu, bitte nicht erschrecken, habt keine Angst, die Welt geht nicht unter, das läuft nicht aus dem Ruder, Gott hat das alles unter Kontrolle. Das ist noch nicht das Ende, sondern das ist erst der Anfang, der Vorlauf, da kommt noch was nach vor dem Ende. Und das wird noch was Schlimmeres sein, die große Drangsal. Aber dann wird der Herr noch etwas konkreter. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Also wieder deutliches Zeichen der letzten Zeit. Kriege und Unruhen. Ich könnte auch sagen Revolutionen. Das gab es schon immer. Aber das Ausmaß dessen hat sich in letzter Zeit gewaltig ausgeweitet. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Kriege. Es waren nicht nur die beiden Weltkriege. Im 20. und 21. Jahrhundert hatten wir über 500 größere Kriege. Von Christi Geburt bis zum 19. Jahrhundert waren es etwa 260 Kriege. Ebenso die Unruhen, also das Wort bedeutet Aufstände, Revolutionen, Unordnung, Zerrüttung. Es gab zig politische Revolutionen, die politische Systeme umgestürzt haben. Aber nicht nur politische, auch gesellschaftliche Revolutionen, wie die sexuelle Revolution oder technische Revolutionen, wie die industrielle Revolution und die digitale Revolution. Da kann man alles darunter sehen. Ja, und das alles führt zu immer schnelleren und umfassenderen Veränderungen der Gesellschaft und der Welt. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Ja, dazu gehören auch die Naturkatastrophen, Dürren, Erdbeben, Waldbrände. Allein letztes Jahr hatten wir 36 Naturkatastrophen. Kann man bei Wikipedia alle nachlesen. Die haben das für jedes Jahr da aufgeschrieben. Und wir haben es ja selber erlebt vor unserer Haustür mit dem Hochwasser im Ahrtal, in Rheinbach, Heimatsheim und so weiter. Ja, Seuchen. Covid-19 ist nicht die erste weltweite Seuche. Da gab es schon viele andere todbringende Seuchen vorher. Die Beulenpest im Mittelalter tötete 25 Millionen Menschen. Die spanische Grippe von 1918 bis 1920 tötete 50 Millionen Menschen. Und seit 1981 tötete HIV/AIDS 35 Millionen Menschen. Und an den Todesfällen mit Covid hat man bislang 5,3 Millionen Menschen gezählt, weltweit. Und das sind alles Zeichen, die heute geschehen, die uns wachrütteln sollen. Jesus kommt. Und für uns heißt das, dass wir die Zeit nutzen sollen, dass wir im Glauben an Jesus fest werden. Und wir müssen uns einstellen auf veränderte Zeiten. Denn das eigentliche Ende, also die letzte Phase der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt, das steht noch bevor. Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen, euch verfolgen und euch in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. So, jetzt kommt wieder ein Einschnitt, Zeitsprung rückwärts in die Zeit der Apostelgeschichte. Also die Verse 12 bis 19 in der Rede, das sind jetzt der Vorlauf zur Zerstörung des Tempels, also die Jahre 32 bis 70 nach Christus. So, das schiebt der Herr jetzt ein in diesen Ablauf der endzeitlichen Ereignisse. Schon hier sagt er nun die Verfolgung seiner Gemeinde voraus. Es hat begonnen, Apostelgeschichte 7, Steinigung Stephanus, und Apostelgeschichte 8, die Verfolgung in Jerusalem und Judäa. Die messianischen Gläubigen an Jesus wurden zuerst von den Juden verfolgt. Ja, bitte beachtet, hier steht Synagoge. Ja, da wurden sie nämlich von den Juden angeklagt. Der Apostel Paulus wurde vor König Agrippa, auch ein römischer Vasallenkönig, und den römischen Kaiser gestellt. Ja? Also diese Vorhersage Jesu zu Königen und Fürsten hat sich erfüllt, wörtlich. Seitdem ist die Gemeinde Jesu eine verfolgte und leidende Gemeinde. Das ist nicht erst in der Endzeit der Fall. Das ist kein Ausnahmezustand, sondern eher der Normalzustand. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Christenverfolgung. Es sagen sogar weltliche Menschenrechtsorganisationen, dass das Christentum die am meisten verfolgte Religion ist. Ja, warum lässt Gott das zu, diese Verfolgung seiner Kinder? Jesus, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Also Gottes Absicht damit ist das Zeugnis für Jesus und sein Evangelium. Ist doch paradox. Aber Gott sorgt durch die Verfolgung dafür, dass sein Evangelium Aufsehen erregt und weiterläuft. Und das können wir auch sehen, dass überall in der Verfolgung das Zeugnis von Jesus umso stärker ist. In Zeiten der Verfolgung, da gibt es kein unechtes, kein heuchlerisches und laues Christentum mehr. Solche sind dann alle weg. Es bleiben nur die übrig, die Jesus wirklich lieben von Herzen. Aber der Herr tröstet uns jetzt gleich. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen, noch widerstehen können. Also der Herr sagt, jetzt fürchtet euch bitte nicht vor der Verfolgung, keine Angst. Ihr werdet mich in besonderer Weise erleben. Und jetzt sollen wir uns nicht vorher irgendeine Verteidigungsstrategie ausdenken. Das wäre nur Menschenwerk, das mit Furcht gepaart ist. Das können wir nicht. Der Herr will, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern allein auf ihn. Und Jesus wird uns die richtige Antwort geben. Wir sollen nur mit ihm allein rechnen. Und das haben auch die Christen in der Sowjetunion erlebt. Mit den einfachsten Argumenten haben sie die gelehrtesten Behauptungen der Atheisten widerlegt. Und fragen wir uns auch nicht, habe ich heute die Kraft, für Christus zu leiden. Ich habe sie nicht. Sondern wenn es soweit sein wird, dann werde ich die Gnade haben, nicht vorher. Gott gibt das nicht im Voraus. Ja, nun kommt vielleicht das Traurigste, worauf Jesus uns vorbereitet. Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wir werden gehasst von der Welt. Und sogar von engsten Vertrauten an die Staatsmacht verraten. Ja, was ist denn das? Also das sind ja eigentlich Kennzeichen einer Diktatur, die Jesus hier beschreibt. Da hetzt man die Menschen gegeneinander auf, indem man eine bestimmte Gruppe von Menschen ausgrenzt, sie diffamiert und zu Sündenböcken erklärt. Und das Ergebnis ist dann eine sich selbst hassende, gespaltene Gesellschaft, wo dann keiner mehr dem anderen vertraut und den anderen bei der Staatsmacht denunziert. Und diese Spaltung geht sogar mitten durch Familien. Und da sagt der Herr, das wird sich auch gegen uns richten. Das ist ein teuflisches Herrschaftsinstrument, was hier läuft, womit die Herrschenden ihre Macht stabilisieren. Sie hetzen die Beherrschten gegeneinander auf, damit sie unter Kontrolle halten können und sich nicht gegen sie richten. Und der Herr warnt uns jetzt auch davor, dass wir da nicht mitmachen bei solchen Spaltungen. Ansonsten wird es unter uns genauso zugehen. Ja, wir spüren auch den Hass der Welt, die immer antichristlicher wird. Er richtet sich immer mehr gegen alles Christliche. Biblische, ethische Normen werden verworfen. Man erklärt sie für böse. Es betrifft die ganze christliche Ethik, Ehe, Familie, Erziehungsrecht der Eltern für Kinder und so weiter. Ja, das ist also das dritte Zeichen der Endzeit, die zunehmende Verfolgung der Gläubigen und der Hass der Welt auf alle göttlichen Ordnungen. Man erklärt die Gesetzlosigkeit zur Normalität. Aber jetzt tröstet der Herr uns wieder und ermutigt uns. Doch kein Haar wird von eurem Haupt verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Also er sagt, macht euch bitte keine Sorgen. Gott wacht über euch. Es kann euch nur das geschehen, was Gott auch zulässt. Euer Leben ist bis zum letzten Haar in seiner Hand, nicht in der Hand eurer Feinde. Ja, vielleicht fragst du, ja, aber was ist, wenn ich umkomme oder getötet werde? Da habe ich doch alle Haare verloren. Nein, keineswegs, denn der Herr sagt in Lukas 12, Vers 4 und 5, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Den einzigen, den wir zu fürchten haben, ist der heilige Gott. Er wird die Seelen all derer, die ihn hassen, in der Hölle verderben. Ihn sollen wir fürchten, nicht die Menschen. Aber wenn du in Jesus bist, dann ist deine Seele in Sicherheit. Und dann mag da kommen, was da will. Und was müssen wir dabei machen? Nichts weiter als ausharren. Das heißt standhalten, widerstehen. Wir dürfen weder unseren Glauben noch die Gemeinschaft der Heiligen jemals aufgeben. Ja, und was ist, wenn unsere Versammlungen verboten werden? Da müssen wir uns eben heimlich treffen, so wie es die verfolgten Christen schon immer machen. Wir haben keinen Auftrag von Gott, gegen das Böse irgendwie anzugehen, politisch dagegen anzukämpfen, um die Welt noch irgendwie zu retten. Das ist nicht unser Kampf. Die Rettung der Welt ist allein der Kampf Jesu. Und er hat ihn schon gewonnen am Kreuz vor 2000 Jahren. Und jetzt müssen wir uns nur noch auf seinen Sieg stellen, indem wir ausharren. Und das heißt, dass wir bei Jesus bleiben, bei seinem Wort bleiben, sein Evangelium unverfälscht zu bezeugen und die Gemeinschaft der Heiligen und die Liebe zu allen Menschen zu leben. Ja, darin müssen wir unbedingt aushalten, standhalten, die Stellung halten. Wir sollen nicht zweifeln und niemals an Gottes Liebe und seiner Allmacht irre werden. Jesus besitzt und behält die Kontrolle über allem. Und so können wir und sollen wir im Glauben bei Jesus ausharren, bis wir bei ihm am Ziel sind. Und jetzt fährt Jesus mit Vers 20 wieder fort, mit den Ereignissen der Endzeit. Jetzt kommt wieder ein Zeitsprung. Und zwar zurück von der Endzeit, kurz vor die Zeit der Zerstörung des zweiten Tempels in Jerusalem. So, es war die Ausgangsfrage der Jünger. Also der Tempel spielt da eine wichtige Rolle in der Endzeit. Und jetzt beschreibt der Herr die Zeichen, die der Zerstörung des zweiten Tempels vorausgehen sollten. Diese Ereignisse sind heute längst Geschichte. Die haben sich im Jahr 70 nach Christus erfüllt. Und jetzt schauen wir uns an, wie sie sich erfüllt haben. Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Die Chronik der Ereignisse hat der jüdisch-römische Historiker Flavius Josephus in seinem Werk Der jüdische Krieg dokumentiert. Der Krieg gegen Rom begann im Jahr 66 unter Kaiser Nero mit einem Aufstand der Juden. Anfangs hatten die Juden große Erfolge. Eine römische Legion wurde vernichtet. Der römische Feldzug gegen die Juden begann dann im Jahr 67 unter Feldherr Vespasian. Er eroberte schrittweise das Land Israel. Im Jahr 68 wurde Jerusalem von römischen Legionen eingekreist. Wie Jesus sagte, wenn ihr Jerusalem belagert seht, im gleichen Jahr beginnt Nero Selbstmord. Und da folgte eine Zeit der Wirren mit einem Machtvakuum in Rom, wo vier Kaiser um die Macht kämpfen. Das war das Vierkaiserjahr. Währenddessen pausierte der Krieg in Judäa. Die Belagerung Jerusalems wurde gelockert. So, hören wir wieder die Worte Jesu. Dann fliehe auf die Berge. Wer in Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Also der Herr hat ein deutliches Zeichen gegeben, diese Belagerung. Und jetzt war der Zeitpunkt für die Flucht gekommen aus Jerusalem. Gott hat sein Volk vorher eindeutig gewarnt. Im Jahr 69 ging Vespasian von Judäa nach Rom, wurde dort Kaiser. Dann schickte er seinen Sohn Titus, um den Krieg in Judäa zu beenden. Titus begann die Belagerung Jerusalems am Tag des jüdischen Passafestes im Jahr 70. Zuvor waren Juden aus dem ganzen Land zum Pilgerfest in die Stadt geströmt. 3 Millionen Menschen nach Josephus Flavius. Vers 22, denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt würde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Die Römer eroberten Jerusalem, zerstörten den Tempel, richteten entsetzliche Massaker unter den Juden an. Tage der Rache. Der Messias war verworfen worden. Nach einer Gnadenzeit von knapp 40 Jahren nach der Kreuzigung. Der Tempel wurde zerstört und zwar genauso, wie der Herr Jesus das im Vers 6 vorhergesagt hatte. Es blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Die Römer hatten den Tempel niedergebrannt. Dabei war das Gold da drin geschmolzen. Und dann haben sie Stein für Stein aus der Ruine rausgeklopft, um an das Gold zu kommen. Also wir sehen, wer damals Jesus geglaubt hat und sein prophetisches Wort ernst genommen hatte, der ist diesem Gericht entkommen. Alle Worte Jesu haben sich buchstäblich Wort für Wort erfüllt. So vertrauenswürdig ist das prophetische Wort. Und wir wollen hier zwei Dinge mitnehmen für uns. Das erste, Gott macht im Gericht einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Das Gericht Gottes ist niemals für den Gerechten bestimmt. Wenn Gott kollektive Gerichte übt, wird er den Gerechten immer davor bewahren. Und das Zweite, das prophetische Wort Gottes mit seinen Voraussagen der Zukunft erfüllt sich wortwörtlich. Und wer das ernst nimmt und wer ihm gehorcht, der wird den Erschütterungen der Endzeit entgehen. So wie der Herr das im Vers 36 verheißt, dass wir dem entfliehen und vor dem Sohn des Menschen stehen. Und dann sagt der Herr noch die Zukunft Israels bis zum Abschluss der Gemeindezeit voraus. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also wer von den Juden nicht von den Römern getötet wurde, der wurde verschleppt und als Sklave verkauft. Die Sklaven wurden damals extrem billig. Seitdem lebten die Juden außerhalb Israels in aller Welt zerstreut. Ein Volk ohne sein Land, ohne Staat unter Herrschaft fremder Völker. Das sind die Zeiten der Nationen oder Heiden. Ja, die Gemeindezeit. In dieser Zeit, wo Israel von Gott beiseite gesetzt wurde, die ist eine Gnaden- und Segenszeit für die Völker, also für uns. Und da ruft Gott Menschen aus allen Völkern zu Jesus, dem jüdischen Messias, und baut mit ihnen seine Gemeinde. In dieser Gnadenzeit leben wir heute noch. Wie lange? Der Herr sagt, diese Zeiten der Nationen, die werden mal zu Ende sein. Und Gott setzt da einen Schlusspunkt. Und wieder gibt es ein Zeichen dafür. Diese Zeit wird so lange dauern, bis Jerusalem nicht mehr von den Heiden zertreten wird. Und was haben wir heute? Ganz Jerusalem gehört heute wieder dem Volk Israel. Mit einer Ausnahme. Nur der Tempelberg mit dem Felsendom drauf wird immer noch von Jordanien verwaltet. Juden dürfen ihn mittlerweile nicht mehr betreten. Touristen dürfen manchmal noch hoch, aber beten ist dort strengstens untersagt. Das ist der heutige Stand. Wie das weitergeht, weiß ich nicht. Aber eines wissen wir aus der Bibel. Dieses Zeichen, das der Herr hier gibt zu Jerusalem, das ist fast vollständig erfüllt. Jerusalem gehört wieder Israel, bis auf den Tempelberg. Die Worte Jesu, die müssen wir nicht mehr glauben. Die sind schon Geschichte. Ja, und das heißt für uns, diese Zeiten der Nationen, die Gemeindezeit, die geht ihrem Ende entgegen. Die Vollzahl der Nationen, ja, Römer 11, 25, die wird bald erreicht sein. Nur Gott kennt sie, diese Zahl, und wann sie erreicht ist. Und dann endet die Gemeindezeit mit der Entrückung der Gemeinde. Das kann jederzeit sein. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird. Und deshalb richten wir unseren Blick auf das Ziel und das baldige Kommen Jesu. Und hier mit dem Vers 24 endet dieser Einschub in der Endzeitrede, die Zeit der Nation, also von Zerstörung des Tempels bis zur Gemeindezeit. Und Vers 25, da nimmt der Herr wieder die Ereignisse vom Vers 10 auf. Ja, Fortsetzung Vers 10. Und hier beginnen die letzten Ereignisse der Endzeit vor der Wiederkunft Jesu. Darüber hatte ich schon im Oktober gepredigt. Es ist hier eine Zusammenfassung der Kapitel 6 bis 19 der Offenbarung. Also die letzten Gerichte und Erschütterungen, bevor Jesus dann als König sichtbar wiederkommt. Warum hat der Herr uns jetzt diese Dinge über die Zukunft gesagt? Er wollte nicht unsere Neugier befriedigen, auch nicht Angst machen, sondern dass wir uns darauf vorbereiten und dass wir uns nicht wundern und nicht erschrecken und fürchten, wenn diese Ereignisse nun tatsächlich eintreten. Wenn ich diese Welt zerfallen sehe, lasse ich mich nicht verführen, in das Klagelied mit einzustimmen und nach dem großen Führer zu rufen, der die Welt rettet, sondern mein König sitzt schon auf dem Thron. Und er kommt bald wieder, und ich werde sein, wo er ist. Amen.